请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 1. August 2026 im Programm. Im Kulturpanorama berichtet Benedikt Kroll über traditionelle chinesische Medizin. In Reise durch Taiwan schildert Edwin seine Eindrücke von seiner Reise mit dem Scooter rund um Taiwan. Heute berichtet er von seiner Fahrt vom Norden aus entlang der Westküste nach Süden. Nun zuerst das Kulturpanorama.
Chinesische Medizin gehört in Taiwan zur medizinischen Regelversorgung. Sie ist für viele normaler Bestandteil des Alltags. Wer eine Grippe hat, bekommt womöglich eine Kräutermischung verschrieben und wer einen steifen Nacken hat, der lässt sich mit Akupunktur behandeln. Viele Behandlungen werden dabei auch von der gesetzlichen Krankenkasse gezahlt. Um chinesische Medizin als Bestandteil eines modernen Gesundheitssystems, so wie es das taiwanische ist, besser zu verstehen, habe ich mich mit zwei Ärzten unterhalten, die Vater und Tochter sind. Der Vater, Lin Hongyuan, hat zunächst westliche Pharmazie und im Anschluss chinesische Medizin studiert. Er leitet heute eine Praxis, in der chinesische und westliche Medizin integriert angewandt werden. Die Tochter Lin Tingyu hat sowohl chinesische als auch westliche Medizin studiert und für beide in Taiwan die Zulassung als Ärztin erlangt. Heute arbeitet sie als Ärztin für westliche Medizin an einem Krankenhaus in Taichung. Vergangene Woche ging es darum, wie diese beiden Medizinsysteme in einem Gesundheitssystem zusammenarbeiten und warum sich die Tochter dafür entschloss, in der westlichen Medizin zu arbeiten und nicht der chinesischen. Vater und Tochter argumentierten beide für ein Nebeneinander der beiden Systeme. Im heutigen zweiten Teil geht es darum, welche Schwierigkeiten dies mit sich bringt.
In Taiwan sind fast alle krankenversichert und die Kasse zahlt pro Behandlung nur wenig. Deshalb müssen viele Ärzte möglichst viele Patienten sehen, nur um ihre Kosten zu decken.
Taiwans Krankenversicherung deckt fast die gesamte Bevölkerung ab und gilt international als vorbildlich. Das funktioniert unter anderem aufgrund eines strengen Budgets. Der Anteil der chinesischen Medizin in diesem ist klein, knapp 4%, rund 31 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 840 Millionen Euro. Abgerechnet wird über Punkte wie in Deutschland. Dabei ist der einzelne Punkt umso weniger wert, je mehr insgesamt abgerechnet wird. Wer davon leben will, muss also die Menge machen.
Viele schwere oder schwer behandelbare Erkrankungen brauchen in der chinesischen Medizin eine längere Behandlung. Wer sich länger Zeit nimmt, schafft aber weniger Patienten und verdient im Kassensystem entsprechend weniger. Manche Ärzte nehmen deshalb lieber die schnellen Fälle, die kleinen, gewöhnlichen Beschwerden, die sich rasch behandeln lassen. Dann ist man weniger erschöpft und muss nicht so viel Kraft aufwenden.
Kassenregeln beeinflussen die Versorgungslandschaft für chinesische Medizin in Taiwan bedeutend. Die Versicherung erstattet chinesische Medizin heute nur noch ambulant, nicht stationär. In der Folge sank zwischen 2001 und 2019 die Zahl der eigenständigen Krankenhäuser für chinesische Medizin in Taiwan von 44 auf 4. Diese Änderung hat auch mit einem Vorwurf zu tun, dem sich die chinesische Medizin insbesondere im Ausland, aber auch in Taiwan stellen muss. Sie wird teils als unwissenschaftlich gesehen.
Die chinesische Medizin wird oft als unwissenschaftlich abgetan. Aber seit ich mich intensiv mit ihr befasst habe und selbst Patienten behandle, weiß ich, unwissenschaftlich ist sie überhaupt nicht. Es sind einfach zwei verschiedene Systeme. Die westliche Medizin arbeitet auf der mikroskopischen Ebene mit Labor und Bildgebung. Ihre Behandlung richtet sich immer gegen einen ganz bestimmten Angriffspunkt.
Unwissenschaftlich, das ist der Vorwurf. Und er hat auch mit einer Eigenart der chinesischen Medizin zu tun, die der Vater, Lin Hongyuan, selbst als ihre größte Stärke beschreibt.
Die chinesische Medizin behandelt nach der sogenannten Syndromdifferenzierung, also individuell nach den Beschwerden des einzelnen Patienten. Bei ein und derselben Erkältung bekommen Patient A und Patient B unterschiedliche Arzneien. Dieselbe Erkältung, aber unterschiedlich zugeschnitten, weil der eine A ist und der andere B. Das kann die westliche Medizin nicht abbilden. Dort behandelt man meist mit denselben Medikamenten.
Das ist das stärkste Argument für chinesische Medizin und zugleich ihr Problem mit der Wissenschaft. Eine klinische Studie funktioniert, indem viele Menschen mit derselben Krankheit dieselbe Behandlung bekommen und mit einer Vergleichsgruppe abgeglichen werden. Wenn aber jeder Patient eine andere Arznei erhält, gibt es keine zwei gleichen Fälle, die man vergleichen könnte. Daraus zieht die chinesische Medizin oft den Schluss, ihre Methode sei mit westlichen Mitteln nicht messbar. Das stimmt nicht ganz. Es gibt Studiendesigns für genau dieses Problem. Unprüfbarkeit ist hier möglicherweise eher eine Entscheidung und keine Notwendigkeit. Und wo geprüft wird, ist das Bild gemischt. Taiwan hatte für eine besondere Quelle. Seit fast 30 Jahren speichert die Krankenversicherung die Behandlungsdaten fast der ganzen Bevölkerung. Daraus sind hunderte Studien zur chinesischen Medizin entstanden. Nur zeigen diese meist keine Zusammenhänge, sondern Ursachen. Auf der anderen Seite haben diese Daten ein Gesundheitsrisiko in der Anwendung der chinesischen Medizin in Taiwan aufgedeckt. Eine Gruppe von Pflanzen enthält eine Säure, einen Stoff, der die Nieren schädigt und Krebs erzeugen kann. Einige harmlose, häufig verordnete Kräuter sehen den giftigen zum Verwechseln ähnlich und wurden immer wieder mit ihnen vertauscht. Eine Auswertung der Kassendaten ergab, dass zwischen 1997 und 2003 fast 4 von 10 Taiwanern solchen Kräutern ausgesetzt waren. Und Taiwan hat nach übereinstimmenden Befunden mehrerer Forschergruppen die weltweit höchste Rate an Krebs des oberen Harntrakts. Urothelkrebs sitzt meist in der Blase. Dass er stattdessen den oberen Harntrakt befällt, ist im Westen selten, in Taiwan aber betrifft es fast ein Drittel dieser Krebsfälle. Im November 2003 verbot Taiwans Gesundheitsministerium 5 dieser Kräuter und zog 50 Präparate aus dem Verkehr. Und einige Jahre später begannen die entsprechenden Krebsraten zu sinken. Zwei Dinge lohnt es sich hier festzuhalten. Taiwan hat reagiert. Die konzentrierten Kräutergranulate, die heute den Kern der Kassenkräutermedizin bilden, werden reguliert und auf Schadstoffe kontrolliert. Der Skandal war ein Wendepunkt, kein bis heute offener Missstand. Das Problem, an dem er sich entzündete, war ohnehin weniger die chinesische Medizin selbst als die mangelnde Kontrolle darüber, was in ihren Rezepturen landete. Zweitens, und hier schließt sich der Kreis, die härtesten Belege gegen diese Kräuter stammen aus demselben Datentopf wie die Belege, auf die sich Lin Hongyuan beruft. Dieselbe Quelle, die ihm zeigt, dass chinesische Arznei den Nieren nützt, hat gezeigt, dass andere chinesische Arznei die Nieren zerstört. Das ist keine Widerlegung der chinesischen Medizin, sondern eine Mahnung, dass traditionell und pflanzlich nichts über Nutzen oder Schaden sagen. Nur die Prüfung sagt es. Bleibt der nächste Grund, warum die chinesische Medizin um Anerkennung ringt. Und der hat weniger mit Belegen zu tun, als mit den Menschen im Kittel. Die Tochter, ausgebildet in beiden Systemen, arbeitet heute als Schulmedizinerin und sie erlebt, wie ihre Kollegen über das andere Fach denken.
Es gibt immer noch viele Patienten, die chinesische Medizin nutzen möchten, gerade bei schweren Erkrankungen wie Krebs. Aber in der schulmedizinischen Abteilung eines großen Klinikums stehen viele der chinesischen Medizin eher ablehnend gegenüber. Manche Ärzte sagen ganz direkt, sie wollen nicht, dass ihre Patienten zusätzlich zur chinesischen Medizin gehen. Vielleicht ist es für sie bequemer, weil sie so besser überblicken, welche Medikamente im Spiel sind. Aber für mich, die ich beides gelernt habe, klingt das ziemlich verletzend. Man merkt, die westliche Medizin lehnt die chinesische doch bis zu einem gewissen Grad ab. Und aus Unkenntnis schwingt da vielleicht auch ein wenig Geringschätzung mit.
Zwei Generationen, zwei Approbationen, ein Land, das beide Medizinen unter einem Dach bezahlt. Und doch bleibt die Grenze zwischen ihnen bestehen, quer durch die Ärzteschaft, manchmal quer durch dieselbe Familie. Taiwan hat sich vor Jahrzehnten entschieden, die chinesische Medizin nicht zu verdrängen, sondern einzubauen. Das hat sie sichtbar gemacht, finanziert und geprüft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche im Kulturpanorama.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Ja, hallo und herzlich willkommen wieder mal zu Radio Taiwan International, Reisen in Taiwan. Und ich habe Edwin vors Mikrofon bekommen. Hallo Edwin, Eddie oder wie es halt lieber hat. Okay, dann. Ja, wir hatten dich ja schon letztes Jahr schon mal für ein Interview gehabt. Da ging es durch die Mangroven, durch die Mangrovenflüsse.
Ja, in Tainan,
genau. Und da hast du auch so ein bisschen von Tainan-Eindrücken erzählt. Aber diesmal hast du dir das volle Programm sozusagen ausgesucht. Du hast wirklich die Tour de Taiwan gemacht. Vom Norden Ausgangspunkt einmal rund.
Genau.
Zum Süden und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Nicht mit dem Auto, nicht zu Fuß, sondern mit dem Scooter.
Genau. Ja.
Das war dann wohl auch du hattest ja auch die Betonung darauf gelegt, es war abseits der großen Städte. Du wolltest mal hingehen in die entlegeneren Winkel.
Genau.
Und da sind wir mal so gespannt, was du zu erzählen hast. Ja, wir fangen jetzt mal beim Ausgangspunkt an. Ich gehe mal aus, das war Taipei oder Geelong.
Ja, Taipei.
Genau, also da habt ihr wirklich, also sozusagen auf Landstraßen den Weg nach Süden gesucht.
Genau, also es gibt ja viele Wege um die Insel rum. Wir haben auch kurz überlegt, ob wir vielleicht mit dem Rad die Tour machen, aber es ist dann doch ein bisschen anstrengend.
Genau, ja, also vor allem im Sommer. Ja. Ne? Ja.
Nee, wir haben uns dann für den guten alten Roller entschieden, der hier auch sehr populär ist.
Ja.
Kann ich nur empfehlen, ist besser als Auto. Mit dem Auto bist du nicht so sehr flexibel.
Ja, richtig, ja.
Nee, wir sind hier los in Taipei bei uns und haben dann, wir haben auch ehrlich gesagt jetzt nicht diese 2 Wochen komplett durchgeplant gehabt, sondern wir haben...
Also es sind wirklich 2 Wochen.
Genau.
Wir haben 14 Tage, wirklich.
Ja, also 13, okay. Ich glaube 13 am Ende, wir haben dann ein bisschen abgekürzt, ja. Aber da kommen wir noch dazu. Wir sind dann hier los, Wetter war gut, wir haben es im Frühjahr gemacht, da war es noch nicht ganz so heiß.
Ja.
Also ich kann nur davon abraten, das ist im August oder Juli, August, nee, würde ich nicht machen. Genau, und wir wollten nicht in die großen Städte. Wir wollten jetzt nicht nach Hsinchu, wir wollten nicht nach Taichung, Kaohsiung. Da fährt man eh mal hin, da kommt man auch mit dem Zug hin.
Ja, da kommt man über die Autobahn hin.
Genau, da kommt man auch über die Autobahn hin. Und mit dem Roller kannst du eh nicht auf die Autobahn. Von daher haben wir uns natürlich die Landstraßen genommen. Und auch immer erst 1-2 Tage vorher überhaupt geguckt mit einer Unterkunft, wie sieht's da aus. Und es hat immer geklappt. Die Leute sind ja auch sehr freundlich.
Ja.
Es hat sich immer was einrichten lassen. Und wir haben am ersten Tag, wir sind dann die Westküste runter, wir haben am ersten Tag auch gleich relativ viele Kilometer gemacht. Südlich von Hsinchu waren wir in der Nähe von Taufen. Das war jetzt nicht so spannend, sag ich mal, an was man da sieht, aber das ist ja einfach das... dass man die Natur sieht, dass man die kleinen Städte sich auch mal anschaut und das Leben so ein bisschen aufsaugt.
Ja,
richtig. Weil es ist wie in jedem Land. Wenn man in der Hauptstadt war, dann weiß man nicht, wie so ein Land funktioniert.
Ja,
weil hier ist immer viel los, ist immer busy. Die Leute haben viel zu tun. Und wenn man mal in die kleineren Orte fährt, dann lernt man mal andere Leute kennen.
Ja, ich habe das auch immer so ein bisschen, wenn ich mal in Taiwan rumfahre, entweder ich fahre selbst oder ich fahre mit jemandem, man kommt so durch ländliche Gegenden, wo dann auch Radwege entlang von Flüssen sind und man sich denkt, Mensch, hier würde ich jetzt einfach gern mal mich so ein bisschen verlieren, also auf dem Fahrrad jetzt einfach mal ohne richtige Richtung mal einfach langfahren. Aber ja, okay, das ist wegen des zeitlich getakteten Arbeitszeitplans und man hat ja auch noch Kind, jetzt bisher noch nicht möglich, aber ist etwas, was ich mir irgendwann mal vornehme für die Rente. Ja, aber richtig, okay. Also du lebst auf jeden Fall schon mal den Traum, also Taiwan sozusagen wie Easy Rider zu erkunden.
Ja, man sieht auch viele, die das, also wir haben sehr viele unterwegs getroffen, die die Rundtour mit dem Fahrrad machen, wir haben andere auch mit Rollern gesehen. Also es gibt schon eine Community. Wir haben dann auch am zweiten Tag, da waren wir dann in Chilor, das ist berühmt für seine Sojasauce. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu.
Ja.
Aber da haben wir dann auch durch Zufall war unser Hostel direkt neben einem Geschäft und die hat uns gesehen und die hat uns sofort erkannt als Rundreisende und hat uns dann Sticker geschenkt und Schlüsselanhänger in ihre Facebook-Gruppe eingeladen, wo tausende Leute sind, die das regelmäßig machen. Das ist ja wirklich, ich weiß nicht, in Deutschland, je nachdem wo man wohnt, fährt man an die Ostsee, an die Nordsee einmal im Jahr und hier gibt es halt viele, die mindestens einmal im Jahr dann halt so eine Rundtour machen.
Ja, genau, ja.
Das ist so der Jahresurlaub dann. Erst, bevor ich es gemacht habe, konnte ich es nicht so ganz nachvollziehen. Und jetzt muss ich sagen, ich plane eigentlich schon die nächste.
Okay, ja, okay, aber dann wieder dieselbe Strecke oder willst du ja dann mal ein anderes?
Ja, dann andere Orte natürlich, ja. Weil wir haben ja jetzt, also man schaut immer auf die Karte und denkt, na gut, Taiwan ist jetzt nicht so groß, also da fährt man da lang. Und wenn man nur auf den Autobahnen ist, entsteht natürlich auch der Eindruck, ja, das ist irgendwie jetzt hier nicht so spannend. Aber deswegen fährt man ja nicht mit dem Auto auf der Autobahn, sondern die kleineren Straßen, da man halt einfach auch mal aufs Land fährt, die Leute sieht. Und zum Beispiel in Chilo, was ich ja gerade meinte, haben wir dann durch Zufall auch wieder nur durch eine Unterhaltung, die wir geführt haben, erfahren, dass da Sojasauce noch hergestellt wird, ganz traditionell. Dann waren wir da in einer Fabrik, ganz, ganz kleine Bude, kann man jetzt gar nicht vergleichen mit so einem internationalen Konzern. Und die haben das dann halt uns gezeigt, wie sie das machen. Konnte man da auch kaufen, haben wir uns dann, und das finde ich ja in Taiwan auch super, wir haben das da gekauft und dann direkt per Paket aber hier nach Hause geschickt.
Ja.
Aber du kannst ja nicht...
Ja, klar.
Du hast ja, der Rucksack wird ja immer größer, du hast ja einen begrenzten Platz nur. Also Chilo kann ich nur empfehlen, ist jetzt natürlich auch nicht die Stadt, wo man Wochen verbringen muss, aber mal so ein, zwei Tage mal reinschnuppern in so eine Kleinstadt mit Charme, es macht schon Spaß.
Ja, richtig. Es ist ja auch oft so, das Programm von irgendwelchen Ausflugsreisen für Firmen,
ja,
dass man immer mal bei dem Zuckerproduzent oder bei der Keksbäckerei, die so Tradition haben, vorbeischaut und sich ein Pröbchen mitnimmt.
Ja.
War das jetzt auch da irgendwie so in dem Fall aufgezogen, dass du auch so eine Führung bekamst? Und
nee, das war nicht professionell. Also wir haben vorher extra nochmal angerufen, gefragt, ob man überhaupt rein darf. Das haben wir schon gemacht. Ist nicht einfach reingeplatzt. Ja. Die war eher verwirrt, weil sie sagt, was wollt ihr hier? Wir machen hier nur... Also die hat das nicht so verstanden.
Ja, nee, dann wahrscheinlich nicht so, dass dann auch das so als Attraktion wirklich
nee,
so
noch fallen bietet,
sondern wirklich...
Ja. Also da noch nicht. Wir haben auch Orte gesehen, die waren dann so. Ein Stück weiter zum Beispiel von dieser Sojafabrik war da eine Whisky-Distillerie. Hm. Faberland hießen die. Und die haben es zum Beispiel dann schon wieder sehr professionell gemacht. Die war auch mitten im Nirgendwo, stand dann auf einmal so ein riesiger Koloss.
Ja.
Und du bist da reingegangen, du kamst dir vor, als wärst du in Taipei irgendwo im Club. Das war ganz viel Lichter und alles irgendwie modern eingerichtet. Das erwartet man nicht. Ja, quasi auf dem Dorf, wenn man so will. Und die machen halt den ganz anderen Weg. Die ziehen es jetzt halt marketingtechnisch so auf, dass man da auch, da fahren dann nochmal Leute aus Taipei direkt dann hin.
Ja, da sind wahrscheinlich auch viele Busparkplätze, dass dann auch so reisegruppenmäßig, die dann so durchgeschleust werden. Oder wie ich halt sage, wenn Firmen ihren Betriebsausflug haben, gehört das dann auch immer zum
Programm. Ja, ich denke, das ist ja nicht weit weg so von Jai oder Taizung. Ich denke, die Leute, die da wohnen in der Nähe, die fahren da auch hin. Das findet da schon statt.
Ja.
Aber solche Orte, ich sage mal so, wenn du jetzt einfach nur fährst mit dem Zug, würdest du da nie hinkommen, weil es ist zu weit weg von allen großen Städten. Ja, das war dann der dritte oder der vierte Tag, glaube ich. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Aber wir haben uns pro Tag so vorgenommen, 2 bis 3 Stunden zu fahren. Weil es geht ja nicht darum, du kannst das auch an 2 Tagen abreißen. Mhm. Aber es geht ja nicht darum, besonders schnell zu sein.
Der Weg ist das Ziel.
Genau, der Weg ist das Ziel. Es geht ja darum, was zu sehen. Und gerade die Westküste oder der Westteil der Insel, für mich war das auch immer nur so, ja, da leben ganz viele Leute, aber was ist das alles, entweder Agrikultur oder Großstadt.
Mhm.
Und jetzt, wenn man es mal gemacht hat, ja, das stimmt schon, man ist gefühlt immer, also auch in den kleinen Orten leben viele Menschen und immer siehst du irgendwie
ein Häuser.
Aber das ist halt der Unterschied zur Ostküste, du hast halt auch lange mal wirklich grüne Reisfelder, ganz, ganz viel. Du siehst, wenn du am Meer bist, kannst du bis in die Berge schauen, das ist weit, weit weg.
Ja.
Also landschaftlich trotzdem interessant. Jetzt nicht unbedingt die Strände, das kann ich nicht so empfehlen an der Westküste. Aber die Strecke ist schon schön. Ja, wir sind dann wir sind in Jai jetzt auch nicht gewesen, sondern sind dann an der Küste lang, an der Westküste direkt. Sind viele Offshore-Windparks werden da gebaut, das ist ganz interessant.
Das ist dann ja auch wirklich so ein auslaufendes Plateau, dort wo Taiwan ja wirklich komplett flach ist.
Ja, du kannst wirklich 100 Kilometer weit gucken, wirklich. Ja. Wenn das Wetter gut ist, kannst du weit schauen. Und wir haben aber angehalten, dass der Ort, ich weiß nicht, ob der jetzt den Hörern was sagen wird, ist aber relativ bekannt in Beigang. Das ist so ein kleiner Ort eigentlich nur, aber da ist der wichtigste Mazu-Tempel. Und dadurch ist da immer viel los. Das war auch der einzige Ort, wo wir Schwierigkeit hatten, eine Unterkunft zu finden, weil da immer Pilgergruppen sind, die natürlich alles ausbuchen. Und wir waren dann auch in einem, ja, es war mehr oder weniger nur zwei Matratzen und 5 Quadratmeter. Okay. Aber es war nur eine Nacht. Ja. Die Baygang, super interessant. Sehr, sehr viele Menschen. Wie gesagt, jeden Tag aus vielen, Taiwan hat ja hunderte, wenn nicht gar tausende Tempel. Ja, und die pilgern einmal im Jahr dahin. Ja. Nun können die das natürlich nicht alle am gleichen Tag machen. Deswegen verteilt sich das. Ja. Und dadurch hast du da immer Prozessionen. Wahnsinnig interessant, muss man auch mal gesehen haben, würde ich sagen, wenn man länger hier in Taiwan ist.
Steht auf meiner Bucketlist jetzt mal, ja.
Ja, kann ich nur empfehlen, ist wirklich interessant, da kann man mal eintauchen, einen Tag. Länger würde ich jetzt auch nicht bleiben, reicht finde ich aus. Nee, da haben wir angehalten, sind dann weitergefahren nach Süden. Wir haben die Westküste insgesamt, ich glaube, wir waren nur 5-6 Tage, so 5 sogar nur, und dann waren wir schon richtig im Süden, weil ja am Ende... Ja, es sieht schon auch vieles dann ähnlich aus. Du hast das, was sich so ein bisschen ändert, ist, was angebaut wird. Du kommst eher von den Reisfarmen, dann ist Soja, dann ist Erdnuss, waren wir auch. Also jeder Ort hat so sein besonderes Produkt.
Ja, genau,
richtig. Das lernt man dann auch. Das weiß man ja vorher auch nicht. Wir waren auch zur Erntezeit dann da. Da wurden viele Zwiebeln gerade geerntet. Wir haben dann auch vom Feld direkt welche weggekauft.
Und mit dem Paket dann nach Hause
geschickt. Und auch wieder mit dem Paket. Wir haben sie erst noch 2 Tage getrocknet auf dem, wie sich das gehört. Und dann haben wir sie auch zurückgeschickt. Wir haben uns sagen lassen, die haben auch besser geschmeckt. Wir haben sie ja leider nicht mehr, die waren dann schon aufgebraucht.
Achso, ja, von deinen Schwiegereltern.
Genau, die haben die dann schon aufgegessen. Ja. Aber auch schön. Tainan haben wir dann komplett geskippt, mehr oder weniger diesmal. Da waren wir ja schon, wie erwähnt, in der letzten Episode mit mir. Wir sind dann ein bisschen ins Landesinnere mal, weil der obere Teil im Westen, da waren wir eigentlich nur an der Küste. Und dann sind wir nochmal ein bisschen in die Berge rein. Und da ist auch wieder, also das ist dann wieder eine komplett andere Welt. Weil wenn man aus der, ich sag mal, aus der Flachebene kommt, wo doch die Urbanisierung noch eine andere ist, und dann fährst du wieder so Richtung Berge, weniger Leute, das Leben ist ein bisschen langsamer. Wir waren dann in Qishan. Qishan ist berühmt für seine Bananen, also wieder ein Ort, der berühmt ist für etwas. Da war alles mit Bananen. Also wenn man ja, die taiwanesischen Bananen mag, sollte man mal auf jeden Fall dort vorbeischauen.
Ja, ja, richtig. Also ich weiß ja immer, hier sind die Ananas, dann, also das wäre auch so in der Region Taichung, wenn irgendwie die Ananas, woraus auch die Ananaskuchen kommen.
Genau.
Dann gibt es natürlich auch noch eine Region, da sind die Binglang, die Betelnüsse auch besonders gut, nicht, dass ich es probiert habe. Ja, richtig. Und je weiter südlich man kommt, dann übernehmen dann die Gelbfrüchte, die tropischen Früchte.
Genau.
Wobei die Ananas ja natürlich auch dazu gehören.
Die Mangos sind ja auch ein Riesenthema überall. Aber Qishan fand ich ganz interessant. Auch eine etwas ältere Stadt, noch ein bisschen Old Town. Es haben ja viele der Orte haben ja eine, die nennen es dann immer Old Street.
Ja.
Man kennt die aus Taipei und Umgebung. Ich sag mal so, in manchen Orten sind die jetzt nicht so spannend. Ja, da hast du dann 3 Häuser und ein bisschen Kopfsteinpflaster.
Du hast vielleicht noch eine Einkaufsliste von der Schwiegermutter, die sagt, bei dem und dem Keksladen muss mir unbedingt,
tatsächlich?
Ja, muss mir unbedingt das und das holen.
Tatsächlich, ja. Genau. Wo du sagst, ich habe vergessen zu erwähnen, in Baygang gibt es eine ganz berühmten, ja, nicht wirklich Kekse, aber die machen so, was zur Hochzeit immer gegessen wird.
Ach so, ja.
So ein Gebäck und auch irre. Also du musst da anstehen. Es sind hunderte Leute in diesem Laden und auch die haben wir dann natürlich wieder zurückgeschickt.
Ja.
Der Rucksack war voll.
Wie viele Sendungen habt ihr denn gehabt dann überhaupt über die Strecke verteilt?
Ich glaube 3, 4 waren es. Ist ja aber, ist preislich überschaubar und es geht auch wirklich fix.
Ja.
Du gehst ja einfach in irgendeinen Family Mart oder 7-Eleven rein und dann
schickst. Postämter sind ja auch überall.
Ganz, ganz einfach, wirklich super. Ja. Die Leute helfen auch, unterstützen einen, wenn man jetzt mal nicht sofort weiß, was man jetzt hier anklicken muss oder wo man abhaken muss. Also wirklich interessant. Nee, und von Qishan, was offiziell zu Kaohsiung gehört, aber nur zum Kaohsiung-Kreis quasi, sind wir dann schon Richtung Pingdong. Das ist ja dann schon, Kaohsiung, Pingdong ist ja dann schon eher Süd.
Da sind wir schon am Südzipfel, ja.
Und da ändert sich ja die, man merkt auch, ich finde, die Vegetation verändert sich ja auch schon. Ja. Also im Norden ist natürlich, also wir sind schon warm und es ist ja auch subtropisch, tropisch, aber es wird wärmer und tropischer, wie wir wissen, je weiter man Richtung Süden fährt. Und man merkt es auch. Also es wird immer wärmer, es wird die Vegetation ändert sich, wie gesagt, immer mehr Palmen.
Es wird auch regnerischer. Kann das sein? Also bin jetzt auch nicht ganz sicher, aber so viel ich weiß, war es dann auch immer die Neigung zu Regen. Wird da auch dann immer größer, aber...
Ja, da hatten wir Glück, muss ich sagen. Wir hatten, glaube ich, einen Tag in den 14 Tagen, wo es geregnet hat.
Ja, gut.
Da sind wir wirklich gut durchgekommen. Wir waren natürlich sehr gebräunt, aber das lässt sich nicht vermeiden.
Ja, klar.
Nee, aber im Süden ist dann... Ist ja auch nochmal... Also, wenn man jetzt in Taipei wohnt und lebt, dann weiß man ja, wie der Lebensstil hier ist und auch in Taichung. Es wird ja, ich sag mal so, je weiter man nach Süden kommt, desto entspannter wird es.
Ja, genau. Man nimmt es auch nicht mehr so genau mit den Verkehrsregeln.
Ne? Das auch, ja. Genau. Das auch. Es ist auch nicht mehr so viel los auf der Straße, das muss man ja auch sagen. Wieder, ich fand es aber auch im Süden dann entspannt mit dem Roller, weil es gab dann nur noch ein paar große Landstraßen, aber es war einfach Taipei und Taichung und so, die großen Städte, auch wenn du versuchst rumzufahren, ist es immer viel Verkehr. Das ist nicht so angenehm. Aber dann im Süden war es wirklich entspannt, weil echt wenig los war. Wir auch nicht in der Saison unterwegs waren, dadurch hast du auch weniger Touristen. Genau, wir sind dann quasi Pingdong, also der Kreis Pingdong ist ja auch relativ groß. Wir waren in der Stadt Pingdong ganz kurz. Wir waren auch in der Geburtsstadt der ehemaligen Präsidentin Tsai Ing-wen.
Genau, ja.
Auch ein kleines Nest, nur wirklich winzig. Da war nichts in diesem Ort.
Aber war das Geburtshaus, wurde das irgendwie angepriesen?
Das war noch da, genau. Man findet es auch auf Google Maps. So haben wir das gefunden, wir waren noch da. Man kann sich dann da, das fand ich ganz putzig, da ist ein Waschbecken draußen. Da kann jeder sich die Hände waschen, weil da steht eine Plakette, ja, mit diesem Wascher hat sich die erste weibliche Präsidentin die Hände gewaschen. Also wenn du dir damit die Hände wäschst, hast du ein gutes, erfolgreiches Leben.
Wirst du gereinigt sozusagen.
Wir sprechen in 20 Jahren nochmal, ob das geholfen
ja,
hat.
Ja, genau. Auf jeden Fall.
Nee, ja, also da gibt es so viele Orte. Ich sag mal, das ist jetzt nichts. Dafür fliegt man jetzt nicht extra hierher. Aber wenn man hier lebt und so eine Rundreise macht, kann man sich das mal anschauen. Das war wirklich interessant, kleine Orte. Und was man dann auch merkt, je weiter man nach Süden kommt, und dazu kommen wir dann in einer anderen Episode, denke ich nochmal, wenn wir dann über den Ostteil sprechen, man sieht auch immer mehr von den Aborigines, von den Ureinwohnern hier, natürlich da viel mehr, die da präsenter sind. Ja, es war dann auch ein bisschen abseits wieder des Weges, wir haben dann einen kleinen Abstecher gemacht zu einem ehemaligen, das war ein, ich glaube, 1800. In den 1830ern, 40ern sind einige japanische Segler gestrandet und sind dann, da gab es eine kleine Schlacht zwischen den Einheimischen hier, Ureinwohnern, die das nicht so toll fanden, die erst aufgenommen haben und die auch bewirtet haben. Dann sind die aber abgehauen, die Japaner, die Ryukyuaner. Und man vermutet heutzutage, dass es ein Missverständnis war, weil die das dann als Undankbarkeit, / ja, aggressiven Akt wahrgenommen haben und dann haben die sich halt gerecht. Das wiederum hat dann die Qing-Chinesen veranlasst, da eine sogenannte Strafexpedition durchzuführen. Also da gibt es noch so ein paar Schlachtfelder, das kann man sich anschauen. Das ist auch alles aufbereitet, da gibt es dann auch eine kleine Geschichtslektion für den Interessierten. Das hast du ja im Norden nicht mehr wirklich. Da findet sowas nicht statt. Von daher interessant und für mich war das auch tatsächlich interessanter als viele Fahrer, wenn die in den Süden fahren nach Kending.
Ganz genau.
Das ist jetzt, ich sag mal ja, wenn du Strandurlaub machen willst und ein bisschen Party, ist das cool. Wir sind dann einmal kurz durchgefahren, aber das war mir zu... Das war ein bisschen dann wieder wie in Taipei, in Xin'i oder Maji Square, viele Leute...
Touristen, also Ausländer auch, viele so Partytouristen.
Partytouristen, auch viele, also da sind auch viele einheimische Partytouristen, man sieht's, und auch viel aus Südostasien, glaube ich. Ja. Also es war schon auch international.
Ja, Eddie, wir sind jetzt am Süden angekommen und wir sind auch schon am Ende der Zeit. Der zweite Teil wird dann auch der zweite Teil der Tour de Taiwan sein, schätze ich mal.
Ja.
Ich bedanke mich für deine Zeit und wünsche allen deutschsprachigen, Taiwan-interessierten Zuhörern noch einen schönen Tag und tschüss.
Ciao, wünsche ich auch.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 1. August 2026. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann die Sprache Deutsch wählen. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.